HR Info. Kultur.
Seit 50 Jahren gibt es den VS, den Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Er versteht sich als eine Art Interessenvertretung von professionellen Autoren. Mit 3600 Mitgliedern ist er der größte Bundesverband für Schriftsteller und Übersetzer in Deutschland. An diesem Wochenende feiert der VS sein 50. Jubiläum und debattiert dabei über ein Thema, das für Autoren und Schriftsteller zu einer Herausforderung wird: die Digitalisierung. Sie bringt zwar eine ganze Reihe von Vorteilen für all jene, die schreiben, hat aber auch ihre Schattenseiten.
Bis vor, 10 Jahren, ich sage deshalb 10 Jahre, weil 2008 explodierte ja der Markt, Tablets kamen auf den Markt, Smartphones, Reader und so weiter, war quasi der klassische Rivale, um den wir uns immer politisch bemüht haben als VS, die Verlage. Das heißt Verträge, Geld, worum geht's hier? Aber seitdem stehen eigentlich Verlage und Autoren und Autorinnen auf der anderen Seite. Und gegenüber ist der Rivale Digitalisierung. Wir haben sowohl mit wirtschaftlichen, sehr disruptiven Ereignissen zu tun. Literatur wird elektronisch immer mehr konsumiert und immer weniger dafür bezahlt.
Das sagt Nina George. Sie ist eine sehr erfolgreiche Schriftstellerin. Ihre Romane wurden zum Teil in 37 Sprachen übersetzt und sie hatten eine Auflage von mehr als 500.000 Exemplaren. Mit ihr spreche ich über die Digitalisierung und was sie für die Schriftsteller bedeutet. Eine Frage, die inzwischen auch die Filmbranche erreicht hat. Das zeigt eine aktuelle Debatte auf der Berlinale in dieser Woche zu Netflix. Dazu auch ein Bericht. In dieser Sendung auch der Büchercheck. Heute der Comic Amerika. Die Kultur in HR Info. Mein Name ist Pablo Díaz. Es gab immer Zeiten, in denen Schriftsteller mit ihren Werken angeeckt sind. Sei es, dass der Inhalt ihrer Arbeiten nicht moralischen Werten entsprach, sei es, dass sie mit ihren Büchern herrschende gesellschaftliche Strukturen infrage stellten. Dafür wurden sie oft verfolgt, ins Exil getrieben oder sie mussten untertauchen. Vor 30 Jahren traf diese Situation auf den britisch-indischen Autor Salman Rushdie zu. Eine Fatwa des iranischen Revolutionsführers Ayatollah Khomeini, eine Art religiöses Gutachten, erlaubte jedem Muslim, ihn zu ermorden. Grund für dieses de facto Todesurteil war dessen Buch Satanische Verse. Salman Rushdie musste quasi untertauchen, lebte jahrelang nur unter Polizeischutz und mit Bodyguards. Im Jahr 2000 siedelte er nach New York. Dort hat ihn hr-Info-Korrespondent Georg Schwarte getroffen.
Mein Zuhause, Salman Rushdie, beantwortet die Frage eindeutig. New York, natürlich.
I don't know, I like it.
Ich mag die Stadt, wie wir New Yorker sagen. Was gibt's an New York nicht zu mögen? Eine Stadt voll von Menschen, die nicht dort geboren seien, sagt er. 2/3 der Einwohner, zugereist, verliebt, da geblieben, so wie er. New York, seine Heimat irgendwie.
I annoyed somebody today.
Gerade heute habe ich jemanden verärgert, weil ich sagte, ich mag das Yankee Stadium. Dummerweise war er ein Mets-Fan. Armer Kerl.
Poor man.
Salman Rushdie, der Schriftsteller, dessen Leben sich vor genau 30 Jahren auf den Kopf gestellt wurde vom iranischen Revolutionsführer Khomeini. Der rief damals nach Erscheinen der Satanischen Verse, jenem Buch Rushdies, die Fatwa aus, rief alle Gläubigen auf, Rushdie, den vermeintlichen Lästerer, zu töten. Jahrelang tauchte Rushdie ab, lebte im Untergrund, falscher Name, Bodyguards, gepanzerte Autos, Todesangst. Die USA luden ihn damals ein und er erinnert sich an seine alte, große Liebe, New York. Ich hatte New York immer geliebt. Mit 26 Jahren kam ich hierher. Viele Freunde lebten hier. Und es hat mich immer gejuckt, hierher zu ziehen und dann einfach zu gucken, was passiert. Sein Werk verbunden mit der Stadt, seine Heimat. Wut, ein Roman als Liebeserklärung an das alte Amerika. Ausgerechnet am 11. September 2001, 9/11, erschien das Werk. Damals schenkte ihm, dem von Morddrohungen heimgesuchten, dem Flüchtling, dem Mann ohne Heimat, New York das zurück, was er verloren glaubte, seine persönliche Freiheit. Bewegungsfreiheit. Plötzlich, statt in gepanzerten Autos zu fahren, bewacht von bewaffneten Männern, konnte ich durch die Straßen laufen, selber Auto fahren. Das war der Beginn, mir meine Freiheit zurückzuerobern.
And lead an ordinary life, you know. And for me, it was the way of beginning to recapture liberty.
Und jetzt ist New York Heimat geworden. Er wohnt nahe des Union Square. Im Spiegel-Interview schwärmt der Mann sogar vom New Yorker Telefonbuch. Das Tollste daran seien die vielen erfundenen Namen, sagt er. Eine Stadt so bunt und schillernd, so unglaublich wie die Namen ihrer Bewohner. Salman Rushdie, ein New Yorker Weltbürger, der den Helden seines neuen Romans über New York sagen lässt, New York sei eine große Blase. Der Roman Golden House erzählt den Aufstieg eines despotischen US-Präsidenten anhand der Geschichte einer indischen Einwandererfamilie. Rushdie arbeitet Trump auf, der New Yorker Rushdie gegen den New Yorker Trump. Dass für ihn, den gebürtigen Inder, den Briten, New York überhaupt Heimat wurde, habe genau damit zu tun. Hier begann sein drittes Leben, das nach der Fatwa, das mit mehr Freiheit.
And I think one of the reasons why I decided that I would settle here, was the memory of the fact that this is where I got it back.
Vor 30 Jahren wurde eine Todesfatwa gegen den britisch-indischen Autor Salman Rushdie verhängt. Er lebt seit vielen Jahren in New York. Georg Schwarte traf ihn. Vor 30 Jahren war das Wort digital nur einem kleinen Kreis von Menschen bekannt, die sich mit Computern beschäftigten. Heute wird Land auf, Land ab von Digitalisierung gesprochen. Das meint nichts anderes als den massiven Einsatz von digitaler Technologie in unserem Alltag. Die Digitalisierung beeinflusst die Art, wie wir leben und die Art, wie wir arbeiten, sogar die Art, wie wir lesen. Denken wir etwa an literarische Werke, die im Internet publiziert werden. Die Digitalisierung schafft jedenfalls neue Rahmenbedingungen für die Arbeit der Schriftstellerinnen und Autoren. Und deswegen beschäftigt sich an diesem Wochenende der Verband Deutscher Schriftsteller VS mit dem Thema Digitalisierung. Mit von der Partie ist Nina George. Sie ist selbst eine sehr erfolgreiche Autorin. Mit Romanen, die in mehr als 30 Sprachen übersetzt wurden und eine Gesamtauflage von zum Teil über 500.000 erreichten. Wie schafft sie es, solche Erfolgsromane zu schreiben? Denkt sie ihre Geschichten vom Leser her? Das habe ich Nina George vor der Sendung gefragt.
Überhaupt nicht. Das habe ich mir mühsam abgewöhnt, weil die Eitelkeit und die Gefallsucht, die wollen natürlich, dass ein Buch gefällt. Aber dann wird die Geschichte meist kriecherisch und winselnd und gequält, sodass ich mich permanent nur noch auf die Geschichte konzentriere. Und die sagt mir, naja, ob sie sich selbst gefällt.
Wenn Sie an ein Buch schreiben oder an ein Buch denken, sich nicht in die Leser versetzen, haben Sie da schon die Geschichte intus, also mehr oder weniger den Rahmen, in der sie stattfindet?
Man sieht es mir ja nicht an. Ich bin 45, aber trotzdem schon ein alter Hase. Ich mache das jetzt seit 26 Jahren und habe festgestellt, dass jedes Buch seine eigene Entstehungsgeschichte hat. Das letzte zum Beispiel, was ich jetzt in 37 Tagen und Nächten schrieb, da wusste ich nicht mal, wie es endet. Ich habe jeden Tag nach Lust, nach einem Bild, nach einem Satz geschrieben. Die vorherigen waren dagegen geplant. Da konnte ich erst losschreiben, als ich das Ende wusste. Und diese neue handwerkliche Technik, mich hineinfallen zu lassen, in mich hinein, ja, versinken zu lassen, das ist reizvoll. Das ist Literatur, wie sie war, als ich noch nicht Schriftstellerin war.
Hätten Sie diese Erfolge ohne einen Verlag feiern können? Also wenn Sie, sagen wir mal, Ihre Romane selbst publiziert hätten?
Zum jetzigen Zeitpunkt nein und erst recht nicht vor 5 oder vor 10 Jahren. Wenn man, wie ich, das Glück hat, in 37 Sprachen übersetzt zu sein, New York Times Bestsellerliste und so weiter, kurz gesagt ins Ausland verkauft wird, in große Märkte, dazu braucht man nicht nur einen Verlag, der vorher schon Geld reingesteckt hat in das Buch, in die Produktion, Lektorat und so weiter. Man braucht einen Erfolg in Deutschland und man braucht ein funktionierendes Agentinnennetz, was dann einen Roman anbietet, vielleicht auch erstmal auf eigene Kosten übersetzen lässt, die ersten 100 Seiten, denn die Amerikaner zum Beispiel, die lesen nicht auf Deutsch. Und in Amerika ist es so, kein Verlag macht die Tür auf, wenn man als Autorin dran klopft, es muss eine Agentur sein. Mhm. Und Self-Publisher haben es leicht und schwer zugleich. Leicht, ihre Bücher zu veröffentlichen, schwer gesehen zu werden, weil es so viele Veröffentlichungen gibt. Fast doppelt so viel wie im traditionellen Buchmarkt. Und da gehen viele übers Preisdumping zum Beispiel und versuchen so gesehen zu werden. Oder schreiben halt gleich von vornherein marktgleitfähige Themen, die aber dann zu wenig besonders sind, als dass die ausländischen Märkte sie einkaufen.
Ist der Markt in Deutschland für Self-Publishing inzwischen da? Ist der größer geworden im Laufe der letzten Jahre?
Ich hatte das große Glück, jetzt zweimal Jurorin zu sein beim Deutschen Self-Publishing-Preis und konnte mich damit auch sehr gut einlesen in die ganzen Produktionen und einen gewissen Markt auch erforschen. Er ist groß, er ist gut, er ist neben Amerika der zweitwichtigste Markt für den Self-Publisher als solches. Die Qualität ist besser geworden. Es gibt sehr viele honorige Self-Publisher, die an sich eine hohe Qualität anlegen wollen, mit Lektorat, mit Korrektorat zusammenarbeiten, mit Illustratoren. Was aber heißt, dass sie alles selbst investieren. Und dann gehen die auf den Markt und müssen vielleicht ihr Buch für 1,99 anbieten. Naja, was kommt dann dabei rum? Übrigens bei 1,99 oder 99 Cent behält Amazon 70% der Erlöse. Da muss man schon ziemlich viel verkaufen.
Es gibt aber inzwischen auch Beispiele für sehr erfolgreiche Self-Publisher in Deutschland. Also Nike Leon hat zum Beispiel gehört dazu, sie veröffentlicht ihre Texte zuerst im Internet und danach werden sie gedruckt. Das habe ich mit Verwunderung gelesen, also die Prozedur umgekehrt. Worauf muss angesichts dieser Entwicklung der Verband Deutscher Schriftsteller als Interessenverband der Autoren denn dann achten? Dass man sich nicht selbst ausbeutet?
Die Selbstausbeutung liegt definitiv in der DNA jedes Schriftstellers oder jeder Schriftstellerin, ganz gleich, wie wir dann distribuieren, ob über einen Verlag oder über eine Self-Publishing-Plattform. Wir werden am Wochenende bei der Delegiertenkonferenz eine Vorlage präsentieren zur Harmonisierung der Aufnahme von Self-Publishern. Denn für uns sieht es so aus, Self-Publisher sind unsere Kollegen und Kolleginnen. Wir halten nichts davon, einen Formatkrieg zu machen oder ein Klassensystem einzuführen. Und wenn wir Angebote entwickeln, schauen wir erstens darauf, wie kann man den Preis so kalkulieren, dass wir nicht grundsätzlich die Wertigkeit von Literatur immer weiter runterschrauben. Zweitens, wie können wir schauen, dass solche Monopole und solche großen Player wie Amazon, die definitiv auch erpresserische Geschäftsmethoden haben, ob nun gegenüber Verlagen als auch gegenüber Self-Publishern, wie bekommt man die rechtlich zu fassen? Die agieren im amerikanischen Rechtsraum, was müssen wir dafür tun? Und wir können natürlich auch sagen, was braucht ein Self-Publisher für Fortbildung, was muss er wissen, wenn er sich überall selbst aufstellt? Und es ist an uns, auch als Berufsverband, das dann zu entwickeln.
Anlass für dieses Gespräch ist ja der 50. Geburtstag, sagen wir mal, des VS, also des Verbandes Deutscher Schriftsteller, innerhalb der Gewerkschaft Verdi. Ist das Thema Digitalisierung so brisant, dass es den Schriftstellern unter den Nägeln brennt?
Es ist das höchst brisanteste. Bis vor, sage ich mal, 10 Jahren, ich sage deshalb 10 Jahre, weil 2008 explodierte ja der Markt, Tablets kamen auf den Markt, Smartphones, Reader und so weiter, war quasi der klassische Rivale, um den wir uns immer politisch bemüht haben als VS, die Verlage. Das heißt Verträge, Geld, worum geht's hier? Aber seitdem stehen eigentlich Verlage und Autoren und Autorinnen auf der anderen Seite. Und gegenüber ist der Rivale Digitalisierung. Wir haben sowohl mit wirtschaftlichen, sehr disruptiven Ereignissen zu tun. Literatur wird elektronisch immer mehr konsumiert und immer weniger dafür bezahlt. Das heißt, wenn wir wirtschaftlich unabhängig bleiben wollen, müssen wir uns dafür einsetzen, dass wir im Internet ordentlich bezahlt werden für unsere Leistung, um unabhängig zu sein, um weiterhin schwierige, unbequeme, widersprüchliche, politisch wirksame Literatur machen zu können. Das greift quasi ineinander. Es geht nicht nur um Literatur. Und unsere Möglichkeiten, die wir haben unendlich viele Möglichkeiten in der Digitalisierung, neue Formate, herumspielen, Schnelligkeit, Interaktion mit den Lesern, ein Buch, was gleichzeitig auch als Game erscheint, als Cosplay-Kostüm, als Netflix, Video on Demand. Dennoch, die wirtschaftliche Verwerfung, die hat sich beschleunigt durch die Digitalisierung und das ist genau unser gewerkschaftliches Thema.
Aber was kann ein Verband wie der VS, also der Verband Deutscher Schriftsteller, in der Hinsicht bewegen? Nur sozusagen die Sensibilität dafür zu verstärken?
Mein Aufgabenbereich im Bundesvorstand war ja das Urheberrecht und Digitalisierung, so dass ich dann auch mit so sexy Themen zu tun hatte wie Gesetzesentwürfe. Die muss man verstehen, die muss man auf die Praxis übersetzen. Man muss Erwiderungen schreiben an die Regierung, an das Referat, was ein Gesetzesentwurf vorliegt. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen Mittelstandsempfehlungen aussprechen. Wie viel kann man für eine Lesung nehmen? Wir müssen uns die AGB von Amazon ganz genau anschauen. Warum sagt Amazon, wenn man dort ein E-Book als Self-Publisher hochlädt, dass sie das für immer das Recht haben, weiter zu distribuieren? Dürfen die das? Geht das so? Und das heißt, wir müssen uns immer wieder erklären, Empfehlungen machen, an die Regierung schreiben, an die Öffentlichkeit. Und unsere Kollegen und Kolleginnen darin bestärken, redet über Geld. Geld ist die Grundlage für eine freie Literatur.
Nina George war das, mehrfach ausgezeichnete Schriftstellerin und Journalistin, Mitglied im deutschen und internationalen PEN, dort im Women Writers Committee. Wir sprachen anlässlich des Treffens des Schriftstellerverbandes VS in Aschaffenburg an diesem Wochenende. Das Thema Digitalisierung wird das wichtigste Thema dieses Treffens sein. Frau George, danke, dass Sie hier im Studio waren.
Und ich danke Ihnen.
Die Digitalisierung sorgt nicht nur bei den Schriftstellern für Stirnrunzeln. Auch die Filmbranche ist davon betroffen. Das wird zurzeit auf der Berlinale deutlich. Dort haben rund 160 Kinobetreiber einen Aufruf unterschrieben, damit ein Film, das von der Filmstreaming-Plattform Netflix produziert wurde, aus dem Wettbewerb herausfliegt. Die Gilde der Kinobetreiber sehen Netflix als gefährliche Konkurrenz, die auf der Berlinale nicht auch noch eine Bühne bekommen soll. Die Debatte hat gerade erst angefangen. Jakob Bauer berichtet.
Es ist ja so, dass Filmfestivals eigentlich im Sinne der Erfinder Festivals sind für Filme, die ins Kino kommen sollen. Und dafür setzen wir uns auch ein und dafür setzen wir uns auch nach wie vor ein. Wir sind erstmal da fürs Kino,
sagt Dieter Koslik bei der Programmpressekonferenz kurz vor Start der Berlinale. Elisa Imarcella, das hat Netflix Inforadio gegenüber auf Anfrage bestätigt, soll auch tatsächlich in die Kinos kommen, bevor der Film nur noch auf der Streaming-Plattform zur Verfügung stehen wird. Allerdings nur in Spanien. Wann und wie lange? Unklar. Nach den recht locker formulierten Berlinale-Regularien reicht das aber. Dort heißt es:
Zugelassen sind Spielfilme, die für eine Kinoauswertung vorgesehen sind.
Dass Netflix den Film tatsächlich ins Kino bringt, bezweifelt der Zusammenschluss Deutscher Filmkunsttheater, die AG Kino. In einem offenen Brief an Festivalchef Dieter Koslik und Kulturstaatsministerin Grütters schreiben die Kinoleiter:
Wir wenden uns gegen das aggressive Geschäftsgebaren des Internetgiganten Netflix, der ein öffentlich gefördertes internationales Kinofilmfestival als Werbeplattform für das eigene Angebot missbrauchen will.
Auf der Berlinale ist die Diskussion neu. In Cannes gab es sie schon letztes Jahr. Dort hat man die Regeln enger gefasst. Ein Film, der im Wettbewerb läuft, muss einen Kinostart in Frankreich vorweisen können, hat Cannes-Chef Thierry Frémaux beschlossen.
Was Cannes macht, ist brillant,
meint Shraddha Chauhan, Teilnehmerin des Berlinale Talents-Programms und Filmverleiherin aus Indien.
Ich denke, dass Cannes das aus Liebe zu den Filmen macht, damit ein Kinopublikum sie zu sehen bekommt. Das sollte überall so sein. Netflix sollte einem Minimum an Kinostarts zustimmen.
Shraddha hat schon Erfahrungen mit Netflix gemacht, nicht die besten. Ein Problem: bei einem exklusiven Netflix Original Deal verliert ihre Firma schlagartig alle Vertriebsrechte. Allerdings zahlt Netflix auch nur hier richtig gut. Die Reaktionen der Kinobesitzer kann sie nachvollziehen, aber
wir als Kinoliebhaber, Verleiher und Betreiber müssen uns an einen Tisch mit Netflix setzen und diskutieren. Durchs Kämpfen gewinnen wir nichts.
Für mich persönlich und vielleicht auch aus Publikumssicht ist es so,
sagt Anna Weitz, Dokumentarfilmproduzentin aus Schweden, ebenso Teil der Berlinale Talents.
Dass es doch sehr interessant ist, einen Film auf einem Festival zu sehen, an diesem besonderen Ort namens Kino, gerade wenn er danach nicht mehr auf der großen Leinwand zu sehen sein wird.
Es seien eben Filmfestspiele und keine Kinofestspiele, sagt auch Anna Weitz. Netflix und Co. komplett von den Filmfestivals auszuschließen, das fordern nur die Hardcore-Puristen und Kinobetreiber. Welche Rolle die Streaming-Anbieter dort aber in Zukunft einnehmen, das muss noch ausdiskutiert werden.
Die Digitalisierung erreicht inzwischen auch die Filmbranche. Das zeigen die Diskussionen diese Woche auf dem Filmfestival Berlinale. Jakob Bauer berichtete von dort. Der US-amerikanische Comiczeichner Robert Crumb gilt als eigenwillig. So lehnte er es einmal ab, ein Cover für ein Album der Rolling Stones zu entwerfen, weil er ihre Musik einfach nicht mochte. Robert Crumb gilt auch als Altmeister des Underground-Comics, geschrieben mit X. Gemeint sind Comics mit explizitem Inhalt für Erwachsene. Eines seiner berühmtesten Geschöpfe ist zum Beispiel der sex- und drogenaffine Kater Fritz the Cat, der, sagen wir mal, eine distanzierte Haltung zum Thema Arbeit hat. Jetzt erscheint ein Sammelband mit historischen Comicstrips von Crumb. Tanja Küchle stellt diesen Comicband vor.
HR Info. Der Büchercheck.
Achtung, jetzt wird es politisch unkorrekt, erniedrigend und sexistisch.
Worum es geht?
Um potente Muskelmänner mit großen Penissen, lächerliche linksradikale Willensstürmer und ein moralisch wie wirtschaftlich abgewracktes Amerika. Robert Crumb rechnet in seinen Comics gnadenlos mit dem amerikanischen Traum ab. Von der heruntergekommenen Autostadt Detroit über Rassismus und die große Kluft zwischen Arm und Reich bis zum pervers hohen Müllaufkommen, das jeder einzelne Amerikaner verursacht. Erstaunlich ist, wie hellsichtig und punktgenau Crumb in seinen kurzen Comicstrips oft ist, denn diese Comics sind teilweise schon in den 60er Jahren von ihm gezeichnet worden, könnten aber auch gut von heute sein. Zum Beispiel in seiner Geschichte über den aktuellen US-Präsidenten. Robert Crumb taucht hier wie in vielen seiner Comicstrips selbst als Figur auf. Er will Donald Trump an den Pranger stellen. Doch der Immobilienmagnat zeigt sich schon damals äußerst versiert in seiner dummdreisten wie wirksamen Rhetorik.
Dieser ruchlose und abgefeimte Charakter ist so anmaßend, dass er das Rampenlicht sucht und öffentlich mit seinen widerwärtigen Heldentaten prahlt. Meine Damen und Herren, einer der übelsten Menschen der Welt, der Immobilienhai Donald Trump.
Sehr, sehr dumm, was Sie da machen. Ihre Karriere ist das Klo runtergespült. Dafür werde ich sorgen.
Eine Schande, wirklich. Ich habe das Gefühl, dass Sie ein sehr begabter Künstler sind. Wenn Sie in mein Büro gekommen wären und mit mir gesprochen hätten, hätte ich Ihnen sehr helfen können. Ich bin echt gut, wenn es gilt, Menschen beim Überwinden von Hindernissen zu helfen.
Wie es geschrieben ist.
Wenn die verfluchten Juden an die Macht kommen, heißt eine Geschichte. Eine andere warnt explizit vor der Machtergreifung durch die Nigger. Radikal legt Crumb den Finger in die Wunde. Er setzt darauf, dass man mit Ablehnung oder Lachen auf die Erniedrigung in seinen Comics reagiert. Die Comicstrips in diesem Sammelband reichen von den 1960ern bis in die 90er Jahre. Deutlich zeigt sich in jedem Kästchen, wie sehr Crumb Anpassung an Konventionen hasst. Vor allem aber in den Inhalten. Stilistisch hat er große Achtung vor der Tradition. Alles ist in Schwarz-Weiß und mit Schraffuren gezeichnet. Teilweise sind die Figuren menschlich, teilweise Fantasie, Anti-Helden, wie zum Beispiel ein Schneemann, der das Establishment stürzen will. Robert Crumbs Zeichenstil erscheint heute wunderbar oldschool. In Kombination mit den gewagten Inhalten hat er eine ganz neue Form des Comics erfunden und auch stilistisch geprägt. Die Underground-Comics mit expliziten Inhalten für Erwachsene. Damals revolutionär.
Wie es gefällt.
Dieser Sammelband voll kurzer Comics ist großartig, anarchisch, pervers und inkorrekt. Manches ist kluge Sozialkritik und Gesellschaftsanalyse, anderes so absurd und komplett gaga, dass es auf Drogen entstanden sein muss. Tatsächlich hat Crumb im Flower Power San Francisco unter anderem auf LSD gezeichnet. Nicht jeder Comicstrip zeigt Robert Crumb in Bestform. Aber man kann durch diesen Sammelband einen guten Überblick gewinnen über das stilprägende Schaffen dieser Ikone des US-amerikanischen Underground-Comics und Anti-Establishments. Und man versteht auch besser, warum heute so ordinär laut nach Größe in Amerika gerufen wird.
HR-Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Tanja Küchle hat uns den Sammelband Amerika von der Comic-Underground-Legende Robert Crumb vorgestellt. Er ist im Reprodukt-Verlag erschienen und kostet 29 Euro. Und jetzt wollen wir an einen Mann erinnern, der wie kein zweiter für hessischen Humor steht. Diese Woche wurde bekannt, dass der Hanauer Kabarettist, Autor und Schauspieler Rainer Bange gestorben ist. Über Jahrzehnte hatte der gelernte Architekt die Hörerinnen und Hörer des hessischen Rundfunks mit seinen Beiträgen und vor allem seiner Familie Kleinschmidt begeistert. Wolfgang Hetfleisch mit einem Nachruf.
Rainer Bange war schon eine Art Stand-up-Comedian, als es diesen Begriff noch gar nicht gab. Die Kleinschmidts haben ihn berühmt gemacht, eine neunköpfige Familie, die sich mal mehr, mal weniger geschickt mit den Tücken des Alltags herumschlug.
Wir sind eine hessische Familie, bestehend aus 9 Personen.
Mit dem Rainer Maria sind wir 10,
oder? Mit dem können wir nicht teilen, wenn der übrig bleibt.
Oh, der ist doch so intelligent, oder?
Intelligente Leute können sie nicht brauchen.
Die Rollen sprach Bange alle selbst, sehr zur Freude einer großen Schar treuer Fans, die dem Schlächtbabbler, so nennt man das auf Hessisch, bei HR1 und HR4 lauschten. Warum? Weil Bange so glaubwürdig rüberkam. Im Universum der Kleinschmidts beschrieb er Figuren, die ihm tatsächlich begegnet waren, so wie dieser Mitarbeiter in einem Supermarkt.
Der rief immer nur hier, weil er irgendjemand ansprechen wollte. Hier, hast du mal hier? Hier, da will ich dir was erzählen hier. Ja, und das hat mir auch so gut gefallen, dass ich den Anton zu meinen Figuren im Programm dazugenommen habe.
Er hatte viele Jahre lang als Architekt gearbeitet, bis ihm irgendwann die Hutschnur geplatzt war.
Ich habe als Architekt ja viel mit Behörden zu tun gehabt und irgendwann hat es mir so, wie man so schön landläufig sagt, hat es mir gestunken. Dann habe ich das eben aufgegeben und habe es hingeschmissen, denn ich habe die Schnauze so voll gehabt. Es hat ja auch vom Alter her gestimmt.
Als Kabarettist war der Ärger mit den Ämtern dann ein Segen. Ein reicher Fundus, aus dem sich Bange in seinem neuen Leben als Spötter und Sprachkünstler gern und ausgiebig bediente. Als der Weg zum Radio erstmal freigeräumt war, taten sich für seine Talente viele Möglichkeiten auf.
Durch die Hörfunksendungen habe ich natürlich auch beim Fernsehen mitmachen dürfen. Bei Gottschalk war ich, im Film habe ich mitgespielt. Aber das kam alles durch die HR4-Sendungen, sonst wäre ich ja nie an die Öffentlichkeit gekommen.
So aber wurde Rainer Bange zur öffentlichen Figur, zu dem Mann, der den Hessen die Kleinschmidts geschenkt hat. Es trug ihm viel Anerkennung ein und das in einem Alter, in dem andere beruflich allmählich ans Aufhören zu denken pflegen. Auch in Fernsehfilmen und auf Theaterbühnen war der Charakterkopf immer wieder zu sehen. Auch Bange musste sehen, wo er bleibt. Einfache Lösungen gab es nur in seinen Sketchen.
Millionär, ich melde mich an. Ein bisschen was nebenher wollte ich schon immer verdienen.
Im vorigen November hatte die Interessengemeinschaft Hanauer Altstadt Rainer Bange und seinem Werk noch eine Ausstellung gewidmet.
Wolfgang Hetfleisch erinnerte an den verstorbenen Kabarettisten und Autor Rainer Bange. Und das war HR Infokultur. Die Sendung zum Nachhören finden Sie online auf hrinforadio.de. Dort gibt es auch den Podcast von HR Infokultur. Mein Name ist Pablo Díaz.